Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Von deiner Güte leben wir. Von deiner Güte, die uns darreicht, was wir zum äußeren Leben brauchen. Von deiner Güte, die uns täglich und reichlich gibt, was der neue Mensch braucht. Wir leben davon, dass du uns begegnet bist und uns gegriffen hast, dass du uns zu den Deinen gemacht hast, dass wir Deinen Namen tragen dürfen, Christen, weil du unser Christus bist. Herr, wir preisen dich darüber, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass in diesem deinem Wort alle Kraft zur Veränderung, zur Erneuerung und zur Vollendung unseres Lebens beschlossen liegt. Und nun wollen wir an diesem Abend essen, dein Wort essen. Dein Wort ist unsere Speise. Nun segne du das. Schließe uns dein Wort auf. Mach uns bereit zum Hören. Lass es eindringen in unser Herz und Leben. Herr, mache uns zum guten Lande, wo dein Samenkorn Früchte trägt. Amen. Wir lesen in der Fortsetzung, Sie sind ja an der Apostelgeschichte, als Text Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Dort heißt es, in den Tagen aber, da der Jünger viel wurden, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde, wider die Hebräischen. Darum, dass ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes versäumen und zu Tische dienen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern, die einen guten Ruf haben, und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu diesem Dienst. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen von Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger war sehr groß zu Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Liebe Brüder und Schwestern, wie wächst eine Gemeinde? Wie wächst eine christliche Gemeinde? Wir erfahren ein Stück dieses Geheimnisses des Wachstums der christlichen Gemeinde in den Versen vorher, wo die Apostel vor den Verantwortlichen des jüdischen Volkes stehen und ihnen verboten wird, von Jesus zu reden. Und als sie sagen, wir können es ja nicht lassen, das ist ja unser Eigentlichstes, da werden sie bestraft, sie ließen sich schlagen. Und jetzt kommt ein Geheimnis, wie die Gemeinde Jesu Christi wächst. 5, Vers 41, sie gingen aber fröhlich von des Rates Angesicht, da sie würdig gewesen waren, um seines, um Jesu Namen willen, Schmach zu leiden. Dann heißt, sie predigten das Evangelium hin und her alle Tage im Tempel und in den Häusern von Jesus Christus. So wächst eine Gemeinde, dass Menschen bereit gemacht sind, mit allem, was sie sind und haben, für diesen Herrn zu stehen, bis hinein ins Leiden. Ich war mit meiner Frau zusammen im vergangenen August auf einer Reise durch die Sowjetunion. Wir hatten unseren Antrag ausgefüllt, wo wir überall hin wollten. Wir wollten auch gerne nach Kasachstan. Das wurde uns verwehrt. Also das wurde gestrichen aus dem Programm. Und als wir dann dort waren, haben uns die Brüder und Schwestern der Gemeinden erzählt, am Rande von Kasachstan, unten in Alma-Ata und Dushanbe, dass dort in den letzten Monaten eine große Erweckung unter jungen Leuten aufgebrochen sei und die Regierung nun dieses ganze Gebiet abgesperrt hat. Niemand soll hinein von Ausländern. Sie werden dieser Bewegung noch nicht, so sagen sie, Herr. Die Brüder haben mir dann erzählt, diese Erweckungsbewegung, die Tausende von jungen Leuten, waschechten Atheisten, in kurzen Wochen erfasst und umgeändert hat, die ist so entstanden, dass ein neuer Sekretär für religiöse Fragen dort eingesetzt wurde, ein scharfer Hund, der angefangen hat, wirklich jetzt einmal den Christen mit auf die Finger zu schauen. Vorher war ein etwas müderer, älterer Herr gewesen, wo sich die Gemeinde einigermaßen ruhig bewegen konnte. Und jetzt kam ein Schaf. Und es kam für die Gemeinden die Stunde, wo sie wirklich entscheiden mussten. Bleiben wir bei dem, was wir bekennen, oder drehen wir um? Und sie sind geblieben und die Folge war Erweckung. Wir beten viel in unserem Land für Erweckung. Beten wir doch zuerst einmal darum, dass wir wieder würdig werden des Zeugnisses. Dass wir nicht weithin so schlafend sind. Eine Gemeinde wächst dort, wo Menschen sich in allem, was sie sind und allem, was sie bewegen, kompromisslos dem Herrn ausliefern. Fröhlich, dass sie um seines Namens willen Schmach leiden durften. Und dann baut das Wort, dann trifft es. Die Predigt des Evangeliums fällt unter uns oft nicht. Aber was fehlt, ist diese ganze Auslieferung an den Herrn. Das fehlt. Dort, wo Menschen bereit sind, sich bereit machen lassen, sich herzugeben, dort fängt das Wort an zu wirken. Ist ein Wunder, dieser erste Satz, der hier dieses sechste Kapitel einleitet. In den Tagen aber, da der Jünger viel wurden, trotz und in allem Leiden. Die Geschichte der Christusgemeinde in den ersten Jahren ist eine schwere Leidensgeschichte. Eine Geschichte konzentrierten Angriffs. Die Obersten der Juden hatten das rigoros beschlossen, wir schlagen dieser Sekte, dieser Bewegung, die da mitten unter uns entsteht, den Kopf ab. Und dann nageln sie Jesus ans Kreuz und denken, jetzt sei es aus. Und dann versuchen sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden staatlichen, religiösen und weltlichen Mitteln, das noch kleine Häuflein der Anhänger Jesu auszulöschen. Und es ist wie bei einem Feuer. Wenn man ein Feuer anzündet und will es so auslöschen, dass man dann hineinschleppt, mit jedem Schlag breitet sich Der Funken flog aus und setzt anderes wieder in Brand. So wächst die Gemeinde dort in den Tagen, da der Jünger viel wurde. Es ist auch ein Wachstum an Zahl da. Aber es fehlt offensichtlich, wie wir jetzt aus diesem Bericht des Lukas hören, ein Wachstum an Tragkraft und Liebe. Die Zahl wird groß, aber das Wachstum von Tragkraft und Liebe hält nicht Schritt damit. Es ist so wie bei manchen jungen Leuten, wenn man sie trifft, die sehen schon aus wie gestandene Männer. Und wenn sie dann anfangen zu reden, dann sind die noch nicht mal durch den Stimmbruch gegangen. Die sind gewachsen, aber längst hat die äußere und innere Reife noch nicht Schritt damit gehabt. In dieser Situation sehen wir jetzt die Urgemeinde. Sie wächst gewaltig, sie breitet sich aus. Und jetzt kommt die Frage, ist dieses Wachstum auch eingegründet? Wird es eingegründet? Es ist nicht damit getan, dass sich die Zahlen erhöhen, dass sich viele sammeln, preist den Herrn, wenn es ist, wenn sich Menschen rufen lassen. Es geht darum, dass das eingegründet ist. Darf ich noch einmal von der Seite her sagen, es wäre wahrscheinlich für uns im Augenblick gar nicht zu verkraften, wenn unsere Zahlen so gewaltig wachsen würden. Wir brauchen noch eine viel tiefere Tragkraft. Und jetzt beobachten wir mit diesem biblischen Bericht, was dort geschieht. Im Grund geht es jetzt um eine einzige Frage. Der Herr tut hinzu, die Gemeinde wächst, die Zahl der Jünger wird groß. Ist nun auch Frucht da? Wächst mit der Zahl die Frucht. Und die Frucht ist die Liebe. Das ist von Galater 5 her die Einzahl. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und dann entfaltet sich alles andere aus dieser Grundfrucht. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wo die Liebe nicht da ist, da ist die Zahl, die große, gefährlich. Wo die Geistesfrucht nicht gewirkt ist, da bricht das Wachstum ab. Da sagen wir es ganz deutlich und klar, ohne die Geistesfrucht der Liebe ist alles nichts. Der 1. Korinther 13 ist kein besinnlicher oder zu Tränen rührender Trautext, sondern 1. Korinther 13 ist eine der tiefsten Anfragen immer wieder an uns. Und hätte ich allen Glauben, so dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts. Und jetzt die Situation der Gemeinde. Und wenn ich alle meine habenden Armen geben würde und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, es wäre nichts nütze. Es geht hier um die Geistesfrucht der Liebe, ob die in der Gemeinde da ist, sich ausbreitet, das ist die Tragkraft. Glaube ohne Liebe ist fanatisch. Wahrheit ohne Liebe tötet ab. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir machen drei Überschriften, ganz schlichte. Erstens, brüderliche Liebe ist wahr. Zweitens, brüderliche Liebe ist klar. Und drittens, brüderliche Liebe ist Dienst. Erstens also, brüderliche Liebe ist wahr. Die Gemeinde wächst. Der Herr tat hinzu, das Wort breitete sich aus,
die Zahl der Jünger wird viel. Es geht uns nicht um die Zahlen, bis heute nicht. Das ist eine Täuschung. Wenn wir die Frucht messen an der Zahl, beachten wir immer, dass Jesus eine besondere Verheißung auf das, wo zwei oder drei versammelt sind, gelegt hat. Dass Jesus in einer ganz besonderen Weise den Einzelnen ernst genommen hat. Es ist geradezu der Unterschied zwischen den Heilslehren dieser Welt, zwischen den Ideologien der Welt und dem biblischen Evangelium. Die Ideologie ist an der Masse interessiert. Da macht's die Masse. Beim Evangelium heißt es, im Himmel wird ein Freudenfest gefeiert über einen Sünder, der Buße tut. Über einen. Das ist das Kennzeichen wirklicher Liebe von Gott her, dass er nicht in der Masse liebt, nicht allgemein liebt, sondern Gott liebt den Einzelnen, dich und mich ganz persönlich. Das ist biblisch. Das ist Evangelium. Es geht uns nicht um die Zahl. Aber wir dürfen auch sagen, es wird auch ein Stück weit Frucht sichtbar. Es heißt halt im Gleichnis, was letzten Sonntag Predigttext war, das Samenkorn fällt in die Erde und dann wächst der Halm auf und dann ist ein Korn wieder drin, ganz arg schön goldig. So sagt der Heiland nicht. Sondern er sagt, es bringt Frucht etliches, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Erst Zahlen, die von Gott gewirkt sind, sind Frucht, nicht unsere Zahlen. Die Zahl der Jünger wird viel. Gott wirkt Frucht, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Wir wollen uns nicht von Zahlen blenden lassen, aber über Frucht freuen. Dass wir das auch einmal ungeniert sagen. Nicht von Zahlen blenden lassen, aber über Frucht freuen. Wir hatten heute im Bengelhaus unser Semester offiziell abgeschlossen. Ich musste zurückdenken, wir sind jetzt 15 Jahre alt im Haus. Wir haben begonnen mit kleinen Zahlen. 11 Leute waren das, die damals im Wintersemester 70, 71 begonnen haben. Heute gehören zum Bengelhausverband circa 200 und fast 200, so 150, 160 stehen schon in den verschiedensten Landeskirchen im Dienst. Es ist nicht von vornherein ausgemacht, dass das ein Erfolg ist für unser Haus. Sondern wenn Gott das gewirkt hat, dann ist Frucht, dieses Wachstum. Und es gab Semester, wenn ich zurückdenke, vor 3, 4 Semestern, da waren uns die wachsenden Zahlen zu einer großen Last geworden. Wir haben gemerkt, in unserem Haus, da stehen Mauern. Da wird theologisch viel gedacht und gearbeitet. Aber da fehlt, darf ich so schlicht sagen, diese Grundfrucht. Es ist viel Auseinandersetzung da, viel ernsthaftes Ringen, aber es fehlte uns an der Liebe. Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir dieses Semester so in Lob und Dank abschließen konnten, wenn dieses Semester durch eines gekennzeichnet war. Dann war es gekennzeichnet durch ein neues Erwachen. Eine geistliche Richtung, ein Vertiefen. Wir loben den Herrn drüber. Und wisst ihr, wie es begonnen hat? Ich weiß noch, wir saßen im Sommer bei uns im Garten. Dr. Meyer hatte ein Freisemester und ich habe die meisten der Bewerbungsgespräche geführt und wir hatten einen festen Entschluss gefasst. Trotz der so
großen Zahlen der Bewerber, es waren weit über 80, die sich beworben haben. Wir können höchstens 20 aufnehmen. Sonst platzt uns alles aus den Nähten. Wir verkraften das geistlich nicht. Dann hatte ich nachher, nach den Bewerbungsgesprächen, hatte ich mir das so angekreuzt und kam eben schlichtweg, ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte, auf die Zahl 48. Und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, als er dann kam, gesagt hat, dann lass uns mal vergleichen, wie wir es dieses Jahr mit der Aufnahme machten. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, Herr, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen von diesen 48 ablehnen würde. Und dann zog er seinen Zettel raus. Und wisst ihr, wie viel er drauf hatte? 48. Nur bei einem waren wir uns uneins. Und den haben wir dann auch noch aufgenommen. Dann haben wir gesagt, Herr, jetzt machen wir so. Wir haben 48 Leute ins Haus aufgenommen. Und jetzt hat der Herr diese Zahl gesegnet. Es gab ein geistliches Erwachen und einen geistlichen Neuanfang und Aufbruch. Dass wir uns auch über Frucht freuen. Ich will das ganz ungeniert erzählen. Freuen Sie sich mit, dass Gott so wirkt. Und beten Sie mit, dass wir unter dieser Frucht jetzt auch bleiben. So mitbeten. Wir lassen uns nicht von Zahlen blenden. Aber dass wir uns auch dankbar freuen über die Frucht. Wir beten und bitten so viel, aber wir freuen uns so wenig, dass wir das auch einmal tun. Wir wollen viele gewinnen. Denken wir dran, Gott hat alle im Blick. Gott will, dass allen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat alle im Blick. Er liebt den Einzelnen. Und jetzt, es erhob sich ein Murren, ganz wörtlich ein heimliches Reden. Wir Schwaben sagen, Hände rumschwätzen. Das ist die erste große Gefährdung der Liebe. Das ist die Gefährdung der Liebe. Das heimliche Reden. Man redet nicht miteinander, sondern übereinander. Im Verborgenen. Hier sind wir ganz arg oft krank. Das müssen wir lernen. Darunter wollen wir uns beugen, dass uns das so leicht glückt, über den anderen zu reden, aber so schwer ist, mit ihm zu reden. Denn wenn wir es auf unsere Verhältnisse übertragen, dann merken wir sofort, dass das der Tod der Liebe ist. Wenn ich sage, ich bin verheiratet, ich habe eine nette Frau, aber mit ihr rede ich nicht, sondern ich rede mit anderen über sie. Das wäre komisch. Das wäre sehr komisch. Dann würden Sie mit Recht sagen, also arg lieb kann er sie nicht haben, wenn er mit ihr schweigt und über andere, dann nur über sie spricht. Das tun wir oft in unserer geistlichen Gemeinschaft, dass wir ganz schlicht sagen, und das immer wieder bitten, Herr, lehre uns schweigen. Lehre uns schweigen. Ist auch eine Bitte wert, dass wir das lernen. Das ist gar nicht einfach, wenn mir bei jemand was auffällt. Wenn ich auch ganz im Recht bin, wenn ich wirklich zu kritisieren habe, Herr, lehre mich schweigen. Bis du den Augenblick, den richtigen Augenblick schenkst, mit ihm zu reden. Die christliche Gemeinde entfaltet die Geistesfrucht der Liebe, wo sie schweigen lernt. Schweigen. Bei diesem Übereinanderreden. Es erhob sich heimliches Reden. Welche Gruppen sind denn das? Es sind die Juden aus dem Israelland, die Judenchristen und die Judenchristen, die in Jerusalem wohnen, aber aus der Diaspora, aus den anderen Ländern kommen. Zwei ganz unterschiedlich geprägte Gruppen leben in dieser Gemeinde zusammen. darf ich einmal so sagen, der Konflikt ist vorprogrammiert. Das kann im Grunde gar nicht gut gehen. Die eine große Gruppe, die die Gemeinde trägt und sicher von Anfang an die Führungspositionen hat, die in einer langen Tradition steht. Und die andere Gruppe, die aus großen Freiheiten kommt. Da muss ein Konflikt entstehen. Menschlich gesprochen ist da der Krach vorprogrammiert. Bei solch unterschiedlichen Prägungen. Und dort bewährt sich die Liebe. Dort bewährt sich die Liebe, dass es hier nicht zum Bruch kommt. Wie handelt geistgewirkte Liebe in diesen vorgeprägten Konflikten? Die sind bei uns heute in unserer schnelllebigen Zeit in vielen Gemeinden vorgeprägt. Die Konflikte in den Gemeinden selber, jung, alt. Zu wie vielen Konflikten führt es? Die sind vorgeprägt in unseren schwäbischen Dörfern zum Beispiel. Alter Ortskern mit gewachsener Traditionsgemeinde und dreimal so großes Siedlungsgebiet drumherum. Das kommt zum Krach, menschlich gesprochen. Das kann gar nicht gut gehen. Doch es geht gut, wenn die Geistesfrucht der Liebe in dieser Gemeinde wächst. Das ist die einzige Möglichkeit, um diese unausweichlichen Konflikte zu lösen. Die sind da, die können wir gar nicht lösen. Von unseren Prägungen und Traditionen her stehen wir mittendrin und da muss es zum Krach kommen. Nur die Liebe kann's. Wie handelt die Liebe hier? Ganz wichtig, der Konflikt. Die Frage wird offen benannt, um die es geht. Die 12 rufen die Gemeinde zusammen. Es wird nicht weiter gemauschelt. Liebe ist wahr. Vor und in der ganzen Gemeinde wird die Frage jetzt ausgesprochen. Brüderliche, geistgewirkte Liebe ist wahr. Sie redet offen, sie redet deutlich. Und sie redet voreinander, nicht in den herum. Echte Liebe, geistgewirkte Liebe, wird an ihrer Wahrheit erkannt. Ganz wahr, nichts im Verborgenen, nichts heimlich. Das ist oft hart. Geistliche Liebe, brüderliche Liebe ist oft hart und erscheint sehr hart. Aber gerade darin entfaltet sie ihre Heilungskraft. Brüderliche Liebe ist wahr. Zweitens, brüderliche Liebe ist klar. Ja, die hätten nun sagen können, die 12, jetzt machen wir eine Arbeitsgruppe, paritätisch besetzt. Und jetzt arbeiten wir mal die ganzen Problemstellungen auf. Dann hätten die zum ersten Mal getagt und gesagt, wir müssen natürlich jetzt zunächst die historischen Linien erforschen. Woher kommen denn unsere Prägungen? Dann hätten sie in der zweiten Sitzung gesagt, wir kommen so nicht weiter. Es haben sich so viele Fragen ergeben. Wir brauchen dringlich einen Psychologiefachmann, der uns da einführt, wie wir da hinuntersteigen in die Tiefe. Dann hätten sie 11 oder 12 Sitzungen gehabt und die Fragen und Probleme hätten sich immer weiter aufgetürmt. Geschehen wäre nichts. Das ist unser Weg heute weithin. Wir leben heute, das fällt mir immer mehr auf, auch im Umgang mit den Studenten, wir leben heute in einer Theologie der Fragen. Recht gefragt ist halb gewonnen. Wenn man schon die richtigen Fragen hat, und dann werden die wieder vertieft, endlose Fragenketten. Da wird es einem ganz schwindelig. Die eine Frage gebiert die andere. Ich möchte nicht das Fragen abstellen. Aber ich möchte doch einmal so sagen, auf Fragen kriegt man normalerweise eine Antwort.
Und sollte man eine Antwort geben? Wo ist das heute, dass klare Antworten gegeben werden? Wer traut sich denn heute noch, eine klare Linie zu ziehen und eine klare Antwort zu geben? Theologienvollendung sieht heute so aus, dass Fragen gestellt werden. Lauter Fragen. Und darüber nimmt man die Antworten gar nicht mehr wahr. Je zahlreicher die Fragen werden, desto unterhöhlter wird der Grund, auf dem wir stehen. Die brüderliche, geistgewirkte Liebe trifft klare Entscheidungen und gibt Antworten. Das tun die Zwölf. Sie weisen klare Linien, wie in diesem aufgebrochenen Konflikt, in dieser tiefen Gefährdung der Gemeinde vorzugehen ist. Sie fragen und geben die Antworten von ihrer Frage her nach dem Willen Gottes. Luther übersetzt so, dass er sagt, es taugt nicht. Ganz wörtlich heißt das, es ist nicht angenehm. Es findet nicht den Beifall. Von wem denn? Es ist nicht angenehm vor Gott. Es findet nicht den Beifall Gottes, wenn wir jetzt das auch übernehmen würden, sondern, und jetzt kommt die klare Linie, sucht sieben Männer. Und dann lasst uns diese Frage so lösen. Die Antwort kommt von ihrer eigenen Bereitschaft, auf Gottes Stimme und Gottes Willen zu hören. Ist auch ganz wichtig. Die Zwölf sagen nicht, jetzt seid mal ihr alle ruhig, wir sind ja sowieso die Gemeindeautoritäten, wir machen das. Sie sind bereit zum Teilen. Sie ziehen diese Aufgabe nicht an sich. Bei uns geht es in der Regel so, entsteht ein Problem in der Gemeinde, dann sagt man, das soll der Pfarrer lösen. So, und jetzt könnte er sich damit herumschlagen. Viele Pfarrer tun das auch ganz arg gern. Sie ziehen alles an sich. Und ohne die läuft da nichts mehr. Gar nichts mehr. Die Zwölf sind durchaus bereit zu teilen. Sie wollen hier nicht für sich Recht behalten. Sondern sie sind bereit von dem her, es findet nicht den Beifall Gottes, dass wir das auch noch tun. Die Liebe lebt, die brüderliche Liebe, lebt in diesem Zusammenklang. Und dieser Einigkeit der Gemeinde, dass wir miteinander in die Verantwortung gestellt sind. Es ist auch keine Abwertung dabei, wie man so schnell oft sagt. Es taugt nicht, dass wir unser Amt versäumen sollen, andere zu Tische dienen. Die Zwölf haben eine tiefe Demut hier. Eine Demut prägt ihre Antwort. Nicht, dass sie sagen, wir haben das Amt, das Wort zu verkündigen und andere sollen zu Tische dienen. Nein, es ist die Demut, dass sie sagen, wir wollen das tun, was Gott will, wozu er uns berufen hat. Diese neue Aufgabe, die jetzt in unserer Gemeinde entsteht, die, da wird der andere dazu berufen. Es ist eine Demut. Daran wird Liebe deutlich, geistgewirkte, brüderliche Liebe, dass sie Aufgaben auch hergeben kann. Dass sie den anderen, den Bruder, die Schwester, die mit mir im Leib Christi sind, als Glied am Leib ernst nimmt und in seinem Dienstgabe ihn auch gelten lässt. Die Zwölf wollen nicht alles allein machen. Das war mir ganz wichtig, als ich das gelesen habe. Sie wollen tun, wozu er sie berufen hat. Und er wird sich andere zu anderen Aufgaben berufen. Zu was hat er sie berufen? Das Wort zu predigen und das Gebet zu tun, anhalten darin. Ganz wörtlich heißt das ausdauernd sein, beharrlich sein, Zeit haben.
Ein zweites: Wie wird eine Gemeinde lebendig? Wie wächst das wieder unter uns? Brüder und Schwestern, indem wir uns Zeit nehmen. Darf ich das ganz persönlich sagen, auch als Erfahrung aus diesen vergangenen Monaten und Wochen? Beten kann man eigentlich nur, wenn man sich Zeit nimmt. Wenn man sich Zeit nimmt.
Geistesfrucht kann nur gewirkt werden und kann entstehen, wenn wir wirklich Zeit haben zum Gespräch mit Gott.
Das war für mich ein Erlebnis, da hat mich der Herr selber ganz persönlich vorbereitet auf das, was in diesem Semester geschehen ist. Als ich dort in den Gottesdiensten in Russland war, dann sagte so nach der Eingangsliturgie der Gemeindeleiter, wir wollen beten. In diesen riesigen Bethäusern, es sind ja in diesen großen Städten nur ein oder zwei Säle freigegeben, und da versammeln sich am Sonntagmorgen bis zu 20.000 Leute. Ja, das geht so, dass der Gemeindeleiter sagt, nun sind wir am Ende unseres Gottesdienstes, nachher in einer halben Stunde ist der nächste Gottesdienst, ich bitte alle Brüder und Schwestern nicht mehr zu kommen, dass die anderen Platz haben. Siebenmal am Tag hintereinander sammelt sich die Gemeinde, immer die anderen wieder. Und als er dann sagte, wir wollen jetzt beten, da ging ein Rauschen durch diesen riesigen Saal und die ganze Gemeinde ging auf die Knie. Und dann haben sie gebetet, nicht nur der Gemeindeleiter, sondern aus allen Ecken und Enden des Saals. Aber in einer Zucht des Geistes wurde gebetet und das hat länger gedauert als nachher die Predigt. Und die Predigt hat über eine Stunde gedauert. Zeit nehmen. Bei uns hat man schon ein schlechtes Gewissen, wenn der Gottesdienst einmal 5 Minuten länger dauert, wenn es erst 10:55 aus ist oder wenn die Predigt 4 Sätze zu lang ist. Bei uns sagen sie in einer burschikosen Art, eine Predigt kann alles sein, nur nicht über 20 Minuten. Wie wenig Zeit nehmen wir uns für Gott? Wie wenig Zeit? Das ist nun keine Gesetzlichkeit, dass wir sagen, du musst aber eine Stunde beten. Wer möchte das sagen? Wenn du da eine Stunde deine Hände faltest und 59 Minuten gehen die Gedanken spazieren, das ist eine Tortur, das ist schrecklich. Es wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, du musst jetzt eine Stunde mit deiner Frau reden. Dabei will ich was ganz anderes. Das wäre ein stockendes Gespräch. Das wird sie gleich abspüren mir. Aber so wie die Liebesverbindung in der Ehe Zeit braucht, so braucht die Liebes- und Lebensverbindung mit dem Herrn Zeit. Was für eine tiefe Erkenntnis die 12 hier aussprechen. Wir wollen Zeit haben zum Beten. Darf ich es ganz schlicht persönlich fragen, hast du Zeit zum Beten? Wo wir wirklich wieder anfangen zu beten, da werden wir uns Zeit schaffen müssen. Wir hatten im Bengelhaus in diesem Semester einen Tag der Stille. Es hört sich ja gut an, den ganzen Tag soll ein Gebetstag sein. Ja, ihr glaubt nicht, was wir da alles an Organisatorischem noch gemacht haben. Und als wir abends Bilanz gezogen haben, haben wir gemerkt, wir hatten ganz wenig Zeit zum Beten. Wir haben viele andere Dinge noch gemacht, die waren schön und wichtig und bis dann die Ansagen kamen, für was wir beten, hat plötzlich die Zeit gefehlt. Der Satan ist raffiniert. Dann macht er es auf die Weise. Er hat zwei Mittel,
um uns die Zeit zum Beten zu nehmen. Ich sage es mal ganz modern, das eine Mittel ist das Telefon. Also eine Regel, eine eiserne Regel wäre, wenn du anfängst zu beten, dann geh aus dem Zimmer, wo das Telefon ist. Da benutzt der Satan ganz arg, liebe Brüder und Schwestern. Und dann schellt dieser Kasten, da wird man ganz rabbelig. Und nicht jeder hat die Willenskraft, dann weiter zu beten. Das ist ein Terrorinstrument, das er gezielt einsetzt. Und das andere ist unsere Termine. Was wir so arg für wichtig halten, haben wir auch noch Zeit zum Beten. Soll Liebe zu Gott und den Brüdern wachsen, braucht es Zeit zum Beten. So schlicht gesagt. Wir denken immer, es sind große Programme, wie unsere Gemeinden wieder wachsen und lebendig werden. Wir müssen da etwas hermachen. Ein ganz schlichter Grundsatz. Wo Zeit ist zum Beten, wird Frucht des Geistes wachsen. Das gilt auch für unser persönliches geistliches Leben. Wo Zeit ist zum Beten, wird der Herr Frucht schaffen. Es gibt keine Liebe ohne die Zeit zum Beten. Das ist der Quellgrund des frischen neuen Lebens. Hier ist das Geheimnis einer lebendigen Jesus-Nachfolge. Hier ist das Geheimnis einer lebendigen Gemeinde. Die Geistesfrucht der Liebe wächst aus dem ausdauernden, beharrlichen, zeithabenden Beten. Das ist die klare Linie, die 12 vorgeben. Brüderliche Liebe gibt klare Linien, klare Antworten. Wir nehmen uns die Zeit zum Beten. Jetzt sucht ihr 7 Männer, wo zu diesem anderen Dienst bereit sind. Ist auch eine persönliche Weisheit drin, die uns oft als hauptamtlichen Mitarbeitern sehr abgeht. Hätten die 12 das alles noch auf sich genommen, die wären auch ein Stück weit ins Rotieren gekommen. Ich habe in den letzten Wochen manchmal denken müssen, ist es eigentlich recht, dass wir uns auch in unseren Diensten vorkommen wie gehetzt? Gott will uns eigentlich in seinem Dienst nicht zu Tode hetzen. Ich bin sehr aufmerksam geworden, ob hier nicht ein anderer hetzt und uns die Zeit nimmt. Die Zeit nimmt. Es gibt auch eine ganz fromm scheinende Hetze. Von Termin zu Termin, von Bibelstunde zu Bibelstunde, muss ich mir selber den letzten Wochen mich fragen lassen. Brüderliche Liebe ist klar. Jetzt die 3. Überschrift. Brüderliche Liebe ist dienstbar. 7 Männer, und jetzt hat mich das doch gepackt. Es ist ein Dienst, also das Verteilen und der Umgang mit irdischen Gütern. Wir würden sagen also, die müssen zumindest ein bisschen etwas von Finanzen verstehen. Besten wäre es natürlich, sie hätten Volkswirtschaft studiert oder eine Banklehre gemacht oder so. Jetzt hört einmal, was die 12 sagen, was eine Vorbedingung sei. Sie sagen, es sollen 7 Männer sein, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sind. Voll Heiligen Geistes. Welche Sorgfalt bei der Auswahl zu diesem Dienst. Einen guten Ruf haben. Wirklich eigentlich, die gerecht sind, nicht versuchlich. Das ist ein wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger. Gerade der Dienst im Umgang mit den anvertrauten äußeren Gaben macht uns versuchlich. Wir erleben das, das war keine gute Sache. Als da vor einiger Zeit im Fernsehen ein Bericht kam über eine Missionsgesellschaft mit ihren zahlreichen Verzweigungen, wo ganz offensichtlich war, dass hier Manipulationen vorgekommen sind. Das hat man manches Mal ganz hämisch gehört, da schaut doch hin, wie es bei euch zugeht. Leute, die einen guten Ruf haben, die nicht versuchlich sind. Die nicht versuchlich sind. Das ist wieder ein ganz schlichter Tatbestand, der uns hier entgegentritt. Die geistgewirkte Liebe ist an dieser Stelle sogar abzutöten, wo es um irdische Güter geht. Es gefährdet sie, wo wir hier nicht frei sind. Da werden wir sehr, sehr versuchlich. Nicht umsonst heißt es ja bei uns im Schwäbischen, wenn da gerühmt wird, wie groß die verwandtschaftlichen Bindungen seien und wie man sich so arg lieb untereinander hat, habt ihr schon geteilt. Ja. Da brechen die größten geistlichen Verbindungen, wenn es ans Erben geht. Dort sitzt das, in vielen Familien. Wir merken das ja an uns selber, wie versuchlich wir werden. Nicht umsonst redet Jesus immer wieder von der Gefährdung des Reichtums. Von der Gefährdung. Das sollen sie also sein, nicht versuchlich und voll Heiligen Geistes. Jetzt hören wir zu, Paulus sagt in Römer 12, dass dieses nämlich auszuteilen und mit irdischen Gütern umzugehen, Barmherzigkeit zu üben, das sei eine Geistesgabe. Das ist gar nicht unsere Möglichkeit. Gibt jemand, so schreibt er in Römer 12, gibt jemand so, gebe er mit lauterem Sinn, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Denkt einmal, der Umgang, der gerechte, helfende Umgang mit irdischen Gütern ist eine Geistesgabe, ein Charisma. Darum gibt es so viel fatales Helfen, so viel. Es ist nicht einfach damit getan, dass ich denke, ich opfere mal wieder 100 Mark für diesen oder jenen Zweck. Sondern das ist eine Geistesgabe, wirkliches Helfen. Das ist kein Gießkannenprinzip. Wir können das von uns aus gar nicht. Weiß ich denn, ob es dem anderen wirklich hilft? Ich reiste nach Indien. Und einer der Brüder kam und hat mir einen ansehnlichen Betrag mitgegeben. Und hat gesagt, das bring bitte dem und dem Bruder dort in Indien, dort kommst du hin, ich möchte ihm helfen, ich habe ihn damals persönlich kennengelernt, er war hier, ich möchte ihn unterstützen. Gut, ich reise dorthin. Ich fragte nach diesem Bruder, es war ein Pfarrer, einen anderen. Der hat mir so ein bisschen zögernd Auskunft gegeben. Ich habe gesagt, ich soll dem dieses Geld überbringen. Dann hat er mich nur sehr zurückhaltend angeschaut und wollte nichts sagen. Ich habe dann direkt nachgefragt. Und dann kam heraus, dass er inzwischen mit den vielen Spendengeldern, die er erhalten hatte, sehr unseriöse Geschäfte aufgezogen hatte. Er hat als Pfarrer in dieser indischen Stadt ein Bordell eröffnet mit den Spendengeldern. Das ist ein extremes Beispiel. Das sind Dinge. Da geben Leute mit gutem Herzen, denke ich, ein lieber Mann, und solche Dinge entstehen draus. Das ist deine Geistesgabe. Weißt du das, wo du deine Mittel einsetzt, dass du dazu die Leitung des Geistes Gottes brauchst? Sonst wird es fatal. Das wird fatal. Was wird nicht alles an Entwicklungshilfe geleistet? Und was sind die Ergebnisse? Ich erinnere mich an ein Gespräch, oben in Nepal mit etwa 20 Entwicklungshelfern dort. Die hatten sich einen Nachmittag versammelt. Ich habe mir so berichten lassen, was da dabei herauskommt. Die waren alle 20 aufs Tiefste frustriert. Was sagt man heute modern? Tief enttäuscht. Die haben gesagt, was haben wir nicht alles an Zeit und Mühe und was sind da nicht alles an Mittel hineingeflossen? Uns wird nichts draus. Wir wissen genau, wenn wir gehen, in 3-4 Wochen verfällt das alles wieder. Kaputt! Umgang mit irdischen Gütern, helfen und teilen ist ein Charisma. Denk einmal dran, wenn du opferst, wenn die Zahlkarten ins Haus kommen, wenn du überlegst, wo gibst du etwas hin, wo willst du mithelfen. Das geht nicht nach dem Prinzip der Gießkanne, das geht nicht nach deinem mitfühlenden Herzen, das geht nicht nach den Bildern, die dich bewegen, das geht nicht nach deinen Vorlieben und Neigungen, sondern das geht nur, wenn du dir vom Geist Gottes zeigen lässt. Dann geht's und dann hilft's. Ich habe mich einmal ganz arg gefreut, als ich einen Betrag bekam und der Mann hat nur draufgeschrieben, oder die Frau, es war anonym, auf diesen Brief: Bitte wechseln Sie dieses Geld in Segen Gottes. Der hat begriffen, um was es geht. Wechseln Sie dieses Weltgeld in Segen Gottes. Viele missionarische Arbeiten werden unter den aus unserem Land kommenden Geldströmen tief versuchlich. Es braucht das Charisma des Geistes, um hier in Segen wechseln zu können. Rufe diese 7 Männer. 7, wahrscheinlich nach der Zahl der Tage. Keiner wird überfordert. Es wird nicht einem alles aufgebürdet. Brüderliche Liebe ist aber dienstbar. Sie greift diese entstandene Problemlage auf und löst sie. Unter der Leitung des Geistes. Der Stephanus wird genannt. Im Übrigen sind alle 7 aus der Gruppe, die sich benachteiligt vorkommt, eine seelsorgerliche Weisheit. Alle 7, es sind 7 hellenistische Namen. Die Liebe ist auch klug. Auch klug. Und nimm den Zündstoff weg. Die 12 sind alles Israel-Christen, also aus dem Israeland. Die 7 sind hellenistische Christen aus der Diaspora. Da ist der Zündstoff rausgenommen. Ist auch klug, die Liebe. Und der letzte, der kommt von Antiochien. Das Evangelium geht über Jerusalem hinaus. Jetzt ist der Weg schon vorgezeichnet. Den nächsten Kapiteln der Apostelgeschichte wird immer mehr Antiochien in den Vordergrund treten. Auch ein Gericht über die heilige Stadt Jerusalem, was jetzt sich vollzieht. Und der Schlusssatz ist wichtig noch einmal. Der zieht jetzt sogar eine Summe daraus. Es kamen viele zum Glauben, auch viele Priester. Auch viele Priester. Und das ist ja die Gruppe, die der Gemeinde am schärfsten gegenübersteht. Brüder und Schwestern, das Zeugnis der Liebe überwindet. Das Zeugnis der Liebe. Da vollzieht sich das, was der Herr einmal sagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr recht glaubt, dass ihr bibeltreue Leute seid. Nein, das kommt erst nachher, dass ihr Liebe untereinander übet. Wie werden wir wieder lebendig? Durch die Geistesfrucht der Liebe. Wie kommt diese Geistesfrucht der Liebe? Dass wir Zeit haben zum Beten. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, wie du in deiner Gemeinde gewirkt hast durch die Jahrtausende bis heute. Wir danken dir, dass du uns erweckt hast. Wir danken dir, dass du uns durch dein Wort anredest. Und wir bekennen dir, wie uns das als Mangel bewusst wird, dass uns so oft die Liebe fehlt. Wir bekennen dir unsere Lieblosigkeit. Wir bekennen dir unsere Trägheit, auch unsere Trägheit zum Beten. Wir bekennen dir unsere Unwilligkeit zum Dienst. Und jetzt lädst du uns ein, dein Wort ist Angebot und Einladung, dass wir wieder entzündet werden von dir. Tu du das, wir bitten um deinen Heiligen Geist, dass er in uns wieder die Geistesfrucht der Liebe wirken kann. Wirke aus uns, mit uns und durch uns.